Großartig, so zusammen zu sein im Namen Gottes und miteinander zu feiern und auf das Abenteuer des Glaubens uns gemeinsam einzulassen. Geistesgaben. Ich fand es toll, Laura, dass du vorhin so mit diesen Geschenken angekommen bist. Und ich weiß jetzt nur nicht, ob Schokolade zu den Geistesgaben im engeren Sinne gehören, sondern eher zu den Fleischesgaben. Insofern bin ich auch dankbar, dass ich keine gekriegt habe, weil ich habe eigentlich gesagt so, im Augenblick gibt es vielleicht andere Dinge für mich, so Karotten, Möhren oder sowas, ja, das ist gerade angemessen. Ja, ich weiß nicht, was dir einfällt bei dem Thema Geistesgaben. Vielleicht ganz wilde Sachen, die du mal erlebt hast, ganz besondere Sachen. Vielleicht fällt dir auch gar nichts ein. Manchmal reduzieren wir ja so das Thema Geistesgaben auf diese besonderen Dinge wie Sprachengebet oder Zungengebet oder Prophetie. Und ja, das sind auch Geistesgaben und auch im Christustreff sind wir offen dafür. Heute haben wir auch ein offenes Mikro, wo Menschen einen Eindruck, wo ihr einen Eindruck sagen könnt, ein Bibelwort oder eine Ermutigung von Gott, nehmt nachher die Gelegenheit dazu. Und das haben wir früher immer gehabt, so ein offenes Mikro, wo Leute was sagen konnten. Manchmal kam da auch ein bisschen was Schräges, das kann man dann ja auch nochmal recht irgendwie zurechtrücken oder man ist eben höflich und schweigt. Aber manchmal ist das Schräge auch dann doch gar nicht so schräg. Es kam mal einer und sagte, ich habe, als wir gebetet haben, ein inneres Bild gehabt, da war eine Hand, die nach einem Portemonnaie greift. Okay. Und hinterher, als der Gottesdienst vorbei war, kam jemand und sagte, ja, das war ich, weil ich hatte nämlich etwas geklaut. Ich hatte ein Portemonnaie geklaut und das gebe ich jetzt hier ab. Also da war Prophetie quasi direkt ins Leben hinein. Nicht von uns allen, weil wir verstanden das nicht, aber die Person, um die es ging, die verstand es. Also ich möchte dich jetzt mitnehmen auf eine kleine Reise in Sachen Geistesgaben und die Herausforderung ist jetzt aus der Fülle dessen, was man sagen könnte und was man sagen müsste, was schaffe ich in die 23,5 Minuten reinzupressen, die mir von diesem Zeitpunkt aus noch übrig sind. Wie gesagt, ich könnte vieles persönlich erzählen. Elke und ich waren mal vor vielen Jahren in Hongkong, als damals noch diese ummauerte Stadt dort stand. Es war ein Relikt aus der britischen Kolonialzeit und da traute sich niemand rein. Da lebten 10.000 Leute unter ganz furchtbaren Bedingungen im engsten Raum. Es war wahnsinnig viel Drogenhandel, Drogenkonsum, ganz viel Prostitution, Zwangsprostitution. Und eine Frau, Jackie Pullinger, eine Engländerin, ist von Gott dahin geführt worden und hat dort den Leuten ganz praktisch geholfen und hat Hunderten Menschen helfen können, Tausenden Menschen helfen können, ein neues Leben frei von Drogen und in einer ganz neuen Situation zu finden. Und sie hatte nichts, aber sie hatte Vertrauen auf Gott und sie hatte von Gott gezeigt bekommen, dass sie Menschen auch aus Heroin und anderen Abhängigkeiten herausführen konnte, einfach durch Gebet. Und so hatte sie und ihr Team, dass wenn jemand zu ihnen kam und sagte, ich will Hilfe, die Angewohnheit, dass sie Tag und Nacht bei dieser Person waren und für sie beteten. Und solange sie mit ihnen in dieser Geistesgabe des Sprachengebets beteten, konnten die Leute ohne schmerzhafte Entzugsentscheidungen aus der Drogensache rauskommen. Für mich fast unverständlich. Ich habe es auch sonst nirgendwo so gehört und ich sage jetzt auch nicht, dass das Allheilmittel. Das war nur so eine Erfahrung, die mich hat aufmerken lassen, wo ich sagte, kann das sein? Kann das sein, dass Geistesgaben so praktisch werden und auch ja wirklich von Gott geschenkt werden, damit wir Menschen so helfen können? Meine erste Folie, da geht's darum, ich nehme euch jetzt durch einige Bibelverse hindurch, ein bisschen viel Bibel und deswegen habe ich gedacht, es ist gut, wenn ihr das auch gleich mitsehen könnt. Da geht es darum, Geistesgaben zu entdecken und verstehen. Paulus hat eine richtige Lehre über die Geistesgabe im 1. Korintherbrief in Korinther 12. Da sagt er: Geschwister, was die Wirkungen des Geistes, des Gottesgeistes angeht, möchte ich nicht, dass ihr unwissend seid. Das Wort, was er dort hat, ist Pneumatika. Die Übersetzung, die ich hier benutze, ist meine eigene Übersetzung, das Buch. Ich will nicht, dass ihr unwissend seid. Das heißt also, wir dürfen etwas verstehen. Zum Glauben gehört Verstehen. Glauben heißt nicht den Verstand ausschalten. Glauben heißt Verstand einschalten. Und Gott gibt uns eine Landkarte, auch für das Abenteuer der Geistesgaben. Das heißt, wir sind hier nicht auf freier Wildbahn allein gelassen, sondern wir kriegen von Gott eine Landkarte. Wir kriegen eine Orientierung und die steht in seinem Wort in der Bibel. Und wir dürfen nach dieser Landkarte auch Dinge beurteilen, unterscheiden. Wir dürfen sie entdecken und verstehen. Und wenn ich dann weiter hineingehe in den 1. Korintherbrief, ins 12. Kapitel, dann gibt es diesen Abschnitt 1. Korinther 12, Vers 4 bis 6. Und den habe ich mal analysiert unter den drei griechischen Fachbegriffen, die dort erscheinen, nämlich Charismata, das ist jetzt der Plural von Charisma, Diakoniai, das ist der Plural von Diakonia, und Energemata, Plural von Energema. Diese Worte leuchten auf, wenn man in den griechischen Urtext schaut. Sie leuchten nicht unbedingt sofort so auf, wenn man es nach Luther liest. Da sagt er, der Paulus, es gibt die unterschiedlichen Arten von Begabungen, Charismen, die wir als Geschenk erhalten, doch es ist ein und derselbe Gottesgeist. Und es gibt verschiedene Arten von Diensten oder Dienstaufgaben, doch es ist ein und derselbe Herr. Und es gibt die verschiedenartigsten Kraftwirkungen, doch es ist ein und derselbe Gott, der das alles mit seiner Kraft durchwirkt. Und wir merken, das Thema Geistesgaben wird hier unter drei Aspekten genannt. Und ich glaube, dass diese Aspekte in jeder Geistesgabe drin sind. Nämlich, es ist ein Geschenk. Charis ist eigentlich die Gnade. Das ist etwas Unverdientes. Das schenkt uns Gott in unser Leben hinein. Aber es ist gleichzeitig ein Dienst, es ist zum Einsatz da, damit wir Menschen damit unterstützen oder helfen. Und es hat eine Kraft. Und dieses Element der Kraft, das kann man immer wieder erleben. Ich erinnere mich, vor langer Zeit habe ich mal mit einem jungen Mann, der in der großen Krise war, gebetet. Und es war so in einer großen Konferenz, bestimmt jetzt 30 Jahre her. Und wir saßen so, das war so ein bisschen organisiert, die sogenannte Seelsorge. Man saß so an so Seelsorgetischen auf zwei Seiten, ein bisschen so formell. Und er hat mir sein Leben ausgebreitet, wo viel Tragik drin war, viel Drama drin war. Und dann haben wir gebetet. Und ich habe ganz leise, sodass er es gar nicht hören konnte, sozusagen, wie man sagt auf Englisch, under your breath, dieses Sprachengebet gebetet, was Gott mir mal als Jugendlicher geschenkt hat, diese Möglichkeit eröffnet hat. Und dann, er konnte das aber gar nicht hören. Und dann macht er die Augen auf und sagte: Was war das denn? Sag ich, was war das denn? Weiß gar nicht was. Sagt er, ja, ich bin überströmt worden von einem Strom von Kraft und von Wärme. Und dieser Strom von Kraft und Wärme hat mich ermutigt. Und irgendwie weiß ich, es wird wieder gut. Ich komme aus dem Loch raus. Und da habe ich gemerkt, hier ist nicht nur ein Charisma im Sinne von, das ist ein Geschenk, ja. Und es ist nicht nur ein Dienst, ich bete jetzt für ihn, was ja ein Dienst ist, sondern es ist eine Kraft Gottes, die da drin ist. Und wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich einige solcher Geschichten erzählen, wo Menschen etwas von der Kraft Gottes gespürt haben, auch wenn sie hier in die Pfarrkirche kamen. Und gemerkt haben, Gott ist hier, wenn sie im Worship auf einmal berührt wurden. Ich erinnere mich, ich war noch sehr jung, 17 glaube ich, Christeville, für manche ist das alt, aber für mich war es jung, aus meiner Sicht heute, im Christeville in Essen. Und da hat ein afrikanischer, anglikanischer Bischof gepredigt, Festo Kiwengere, nicht im engeren Sinne ein Charismatiker, wie man das so einteilt, aber er war einer, der auch ins Martyrium hintergegangen ist, damals unter Idi Amin, Festo Kiwengere. Und als er predigte, hatte ich das Gefühl, dass genau das passierte, was ich gerade von diesem anderen jungen Mann erzählte, nämlich dass ein Strom der Kraft über mich kam. Ich konnte es gar nicht verstehen, aber ich habe einfach gemerkt, ich weiß es noch bis auf den heutigen Tag, da war etwas von Energie, von Energema, von Gottes Kraft. Ich nehme jetzt gerade am Anfang noch ein bisschen so diese besonderen Dinge heraus. Keine Angst, es geht gleich ein bisschen ins Natürlichere rein, weil die Geistesgaben sind mehr als nur dieses Besondere, diese Pneumatika, aber sie sind das auch. Und manchmal sind wir vielleicht als Christen, als Kirche deshalb auch so arm, weil wir so wenig Augenmerk darauf legen. Damit meine ich nicht irgendwas crazy Abgefahrenes. Ich meine auch keinen Überschwang von Emotionalität. Ich meine auch nichts, was manipulativ ist, sondern etwas, was einfach real ist und passiert, weil Gott es jetzt tut. Ja, wie viele Geistesgaben gibt es jetzt eigentlich, Roland? Du hast jetzt über die verschiedenen, über die Charismen, die Dienste, über die Energie gesprochen, über die Kraftwirkung. Gibt es nur diese wenigen? Naja, wenn wir weitergucken im 1. Korinther 12 und weiterlesen, ich lese jetzt mal diese und die nächste Folie, da schreibt Paulus, jedem Einzelnen wird die Erscheinungsweise dieser Geistwirkung gegeben, sodass sie für alle von Nutzen ist. Der eine empfängt durch den Gottesgeist eine Botschaft voller Weisheit, das wäre so ein Weisheitswort, heißt es bei Luther. Der andere eine Botschaft voller Erkenntnis, das geschieht beides durch denselben Gottesgeist. Einem anderen wird besonderes Vertrauen geschenkt, also eine Art Gnadengabe des Glaubens, dass man sagen kann, ich glaube, dass das jetzt passiert. Ich bilde mir das nicht ein, sondern das ist wirklich von Gott so. Und am anderen wird von Gott geschenkte Gabungen, die von Gott geschenkte Begabungen, Heilungen zu bewirken. Auch das geschieht in demselben Gottesgeist. Ein anderer erhält die Gabe, Kraftwirkungen zu entfalten und noch ein anderer die Gabe der Prophetie. Der eine bekommt die Fähigkeit, verschiedene Geistesströmungen zu unterscheiden, der andere verschiedene Arten von Sprachen und noch ein anderer die Befähigung, diese Sprachen zu übersetzen. Wir merken also, hier kommen jetzt ganz unterschiedliche Gaben und je nachdem, wie man die zählt, kann man sagen, das sind die 7 oder die 8 Gaben des Geistes. Ich habe zu Hause auch so, ich habe über alles, jedes Thema habe ich immer so meterweise Bücher. Also wer Bücher haben will, ich schenke Bücher, ich will Bücher loswerden. Ich habe so ein Buch, das heißt die 7 Gaben des Geistes und das geht jetzt hier auf den 1. Korinther 12. Und da habe ich auch früher so gedacht, ja, es gibt 7 Gaben des Geistes. Wenn man aber genau hinschaut, dann merkt man, diese Liste ist nicht sozusagen eine, die alles umfasst, sondern es ist eine Beispielliste. Das waren Gaben, die in Korinth vielleicht besonders vorkamen. Gabe der Heilungen, Gabe des Sprachengebets. Und Paulus sagt dann aber, das bringt nur was, wenn es auch ausgelegt, wenn es auch übersetzt wird. Und wenn wir dann weitergehen in diesem ganzen Kapitel 1. Korinther 12, dann spricht Paulus zwischendurch über den Leib und die Glieder und sagt, der eine ist ein Ohr, der andere ist wie ein Auge, der dritte ist wie ein Fuß, die vierte ist wie eine Hand. Und alles hat seine Berechtigung, sonst kann ein Körper gar nicht funktionieren. Da merkt man, dass er am Ende nochmal weitere Geistesgaben bringt. 1. Korinther 12, 28, 30. Gott hat seiner Gemeinde Menschen mit den verschiedensten Begabungen und Aufgaben geschenkt. Apostel, Heilungsgaben, Lehrer, Leitungsbegabungen. Ihr könnt sie alles sehen. Geistgewirkte Sprachen, Propheten, Kraftwirkung, Fähigkeiten, anderen zu helfen. Alle die werden jetzt erwähnt. Und dann spricht Paulus weiter. Sind etwa alle diese Apostel? Oder sind alle Propheten? Die Antwort ist nein. Nicht alle haben eine apostolische Gründungsbegabung. Nicht alle haben eine prophetische Begabung. Und genauso wenig sind alle Lehrer und nicht alle können wunderbare Kraftwirkungen hervorrufen. Also entspann dich, wenn du bestimmte Gaben nicht hast, die dein Nachbar oder deine Nachbarin hat. Oder haben alle die von Gott geschenkte Befähigung zu heilen? Oder sprechen alle etwa in den geistgewirkten Sprachen? Die natürliche Antwort auf diese rhetorischen Fragen von Paulus ist, nein, nicht alle haben alles. Und das ist aber okay, weil wir ja als Gemeinschaft fungieren. Der Christ ist nicht der Lone Ranger, der alles kann, der alles in seinem Werkzeugkasten hat, sondern der Christ ist der Mensch, Eine Christin ist eine Person, die mit anderen gemeinschaftlich sich einsetzt, Gaben einbringt und der eine kann das, der andere kann das andere. Früher, als man die Autos noch so ein bisschen selbst reparieren konnte, war das so, Elke hatte am Anfang unserer Ehe einen Käfer, ich hatte kein Auto, sie hat das mit rein in die Ehe gebracht. Wenn wir den heute hätten, wäre das ein Oldtimer, könnten wir wahrscheinlich gut verkaufen. Jedenfalls, wenn wir da ein Problem hatten an dem Auto, dann habe ich immer gesagt, Elke, kannst du mal unter der Kühlerhaube gucken, was das Problem ist. Weil ich kannte das nicht, aber Elke konnte das, war aber auch okay. Ja, ich muss ja auch nicht alles können. Ich freue mich ja, dass andere das können, was ich nicht könne. Und so sagt Paulus, okay, es ist okay, dass von diesen verschiedenen Begabungen, Leitung, Organisation, Seelsorge, Sprachengebet, Heilung und Lehre, Evangelisation, dass du nicht alles hast. Aber was hast du? Das ist ja die Frage. Und was will vielleicht Gott bei dir noch entwickeln? Also bist du jetzt schon am Ende deines Gabenprofils und sagst, ich bin 27, mir reicht's, was ich habe? Ja? Oder sagst du, nee, ich bin offen, auf dieses Abenteuer zu gehen. Vielleicht will dir Gott mir neue Bereiche entwickeln. Und dann ein kleiner, ganz kurzer Nebengedanke. Wie ist es eigentlich mit dem Verhältnis unserer natürlichen Begabungen und den geistlichen Gaben? Und ich möchte dir sagen, auch unsere natürlichen Begabungen sind Geistesgaben, weil sie kommen vom Schöpfergeist. Wenn du musikalisch gut bist, dann ist es etwas, was Gott dir geschenkt hat. Und wenn du tolle Torten backen kannst, was bei mir sicher nie gelingen wird, dann ist es auch eine Begabung. Und wenn du Autos reparieren kannst und wenn du Blut sehen kannst und Arzt wirst oder Krankenpfleger oder was auch immer, egal was wir haben, egal was wir tun, wozu wir begabt sind, auch das kommt von Gott. Und deswegen müssen wir, glaube ich, dürfen wir ein für alle Mal die Unterscheidung zwischen den natürlichen Begabungen und den geistlichen Begabungen kippen, zumal in diesen Listen, wie wir gerade gelesen haben, in 1. Korinther 12, in der zweiten Liste, auch Dinge vorkommen, wo man sagen würde, das ist aber eine natürliche Begabung, ja, Leitungsgabe. Ist das jetzt eine Geistesgabe im engeren Sinne? Nein, Paulus bricht es bewusst auf, weil er uns zeigen will, sowohl die natürlichen Begabungen, du kannst mit Zahlen arbeiten, du kannst Zusammenhänge verstehen, du kannst Details sehen oder was es auch sei, du kannst schön malen, du kannst zeichnen, du kannst super Videos machen, egal was es ist, du kannst Menschen gut zuhören, du hast einen Blick für Menschen, die am Rande stehen. All diese Begabungen sind auch von Gott geschenkt und können von ihm mit seinem Geist verfeinert, entwickelt, verstärkt, vertieft werden. Deswegen überleg doch mal für einen Augenblick, welche Gaben Gott dir gegeben hat. Früher in unserem Jugendkreis, ich komme ja aus Duisburg, nicht aus Duisburg, sondern aus Duisburg, ja, so heißt das richtig, wenn man jetzt mal in Ruhrgebietische verfällt. Okay, da haben wir manchmal so Übungen gemacht, wo wir einander ermutigt haben, haben uns in den Kreis gesetzt und haben gesagt, wir sprechen einander zu, welche Begabungen wir im anderen sehen. Und wenn du nicht weißt, welche Gaben du hast, dann nimm dir doch mal ein, zwei Leute, die dich gut kennen und vielleicht auch jemand, der dich nicht so gut kennt. Und dann macht doch mal so eine Runde, wo ihr einander zusprecht. Nicht irgendwas Fancy-mäßiges, was vielleicht gar nicht stimmt, sondern was die Leute beobachten bei dir. Und sprich du anderen zu, was sie können. Und da wirst du auf einmal merken, wie viel Begabung du hast. Aber vielleicht gibt es auch in dir diese Leidenschaft, diese Sehnsucht, dass du sagst, aber Herr, ich spüre, da ist etwas, wo mein Herz hingeht. Dann darfst du auch um Gaben bitten. Das ist nicht verboten. Manche sagen, du darfst nicht ums Sprachengebet beten. Ja, warum denn nicht? Man darf nicht um Prophetie beten. Ja, warum denn nicht? Man darf nicht um die Gabe der Heilung beten. Ja, warum denn nicht? Die letzte Frage bei dem allen ist ja die Motivation. Willst du daraus kommen und sagen, ich bin der King? Oder verstehe ich, dass die Gaben, die mir geschenkt sind, dass die Dienste sind, die ich einsetzen kann für andere? Und deswegen habe ich so Schlüssel zu den Geistesgaben. 2x3 Schlüssel, die uns helfen können. Und wenn wir jetzt Zeit hätten und richtiges Seminar hätten, könnten wir das ein bisschen entfalten unter dem Motto Geistesgaben verstehen. Wenn wir mal genau analysieren, dann gibt es in der Bibel Gaben des Wissens, zum Beispiel Offenbarung, Prophetie, Gott zeigt einem etwas. Diese Gaben des Wissens sind manchmal in der Seelsorge sehr wichtig. Dass man weiß gar nicht, was ist jetzt das Problem, auf einmal gibt Gott eine Offenbarung. Man kann etwas verstehen und das hilft dem Gegenüber. Es gibt Gaben des Sprechens, wie Lehre, wie Prophetie. Es gibt Gaben der Evangelisation, das sind Gaben des Sprechens. Es gibt Gaben des Tuns, diakonischer Einsatz, einem anderen helfen, unterstützen, leiten, organisieren. Also manchmal sind wir nur auf diese Sprechgaben oder diese Wissensgaben fokussiert und denken, ach, ich möchte gern diese oder jene Gabe, ich will das besser verstehen, ich will die Gabe der Weisheit, die Gabe der Unterscheidung der Geister oder so. Aber vielleicht will Gott uns in einer Gabe des Tuns, des Einsatzes für andere einsetzen. Und zweitens, denke ich, ist es bei den Gaben gut, mal zu schauen, was ist das denn jetzt eigentlich vom Kern her? Und darüber spricht dann Paulus in 1. Korinther 14, da haben wir jetzt heute Abend nicht viel Zeit, darüber auf einzugehen. Und er nimmt als Beispiel die Gabe des Sprachengebets und der Gabe der Prophetie und sagt, schaut doch mal, in welche Richtung diese Gaben gehen. Wer in Sprachen betet, der erbaut sich selber. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Was heißt das? Das heißt, Gott gibt Menschen, die Auferbauung brauchen, so wie ich zum Beispiel, vielleicht diese Gabe, um durch besondere Krisen, durch besondere Schwierigkeiten hindurch Kraft zu erfahren. Aber es bringt niemand anderem, wenn ich jetzt laut in Sprachen bete. In manchen Gemeinden wird das dann ja gemacht, im Mikrobau, das macht es nicht. Es sei denn, es gibt eine Auslegung dafür. Weil dann wird die Gabe des Sprachengebets zusammen mit der Auslegung zu einer Prophetie. Und er sagt, die Prophetie, die ist wichtig für die anderen, weil stellt euch vor, jemand kommt in den Gottesdienst rein und alle reden in Sprachen und der kann gar nichts verstehen darüber und denkt, was sind die hier alle wahnsinnig oder was ist hier los? Aber wenn alle prophetisch reden und zwar in dem Sinne, dass sie sagen, dass sie zeigen, was Gott hineinsprechen will in diese Situation, Stichwort Portemonnaie, dann merkt er auf einmal oder sie merkt auf einmal, hier ist Gott wirklich. Und so hilft es mir, wenn ich auf die Geistesgaben schaue, diese beiden Unterscheidungen mal anzuwenden. Und vielleicht hilft euch das auch im weiteren Nachdenken oder wenn ihr vielleicht nachher mal diskutiert. Es gibt Gaben des Wissens, es gibt Gaben des Sprechens, es gibt Gaben des Tuns. Sicher gibt es noch weitere. Es gibt aber Gaben, die sind auf mich gerichtet. Und es sind Gaben, die sind auf andere gerichtet, zum Beispiel Seelsorge. Und es gibt Gaben, die sind nach außen gerichtet. Natürlich die diakonischen Gaben, aber auch zum Beispiel die evangelistische Begabung. Und so ist es auch, wenn wir einen prophetischen Eindruck bekommen von Gott, zum Beispiel in einem Gottesdienst, dann kann ich mich immer wieder fragen, ist das denn jetzt für mich? Will Gott mir etwas zeigen für mich? Das ist cool. Oder will er durch mich anderen etwas zeigen? Ich springe jetzt einfach mal auf über die nächsten beiden Folien einfach weg, weil die Zeit ein bisschen drängt. Hier habe ich etwas gesagt über Römer 12, Vers 6 bis 8. Da gibt es nochmal Gabenlisten, die könnt ihr euch auch anschauen. Vielleicht setze ich die auch irgendwann mal irgendwo bei mir auf Facebook oder wie auch immer. Die kürzeste Liste für Gaben finden wir im 1. Petrusbrief. Da heißt es in 1. Petrus 4, Vers 10, dienet einander. Und jetzt folge ich dem Luther-Text, nicht meinem Text. Ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter Gottes der mancherlei Gnade. Als die guten Haushalter, Entschuldigung, der mancherlei Gnade Gottes. Das lassen wir eben mal stehen. Wir haben hier einige Stichworte, auf die wir schon geschaut haben. Dienen, einander, Gabe, empfangen, Verantwortung, Einsatz, Haushalterschaft und Gnade. Ich finde das einen ganz, ganz kurzen und sehr, sehr praktischen Zuspitzungen. Also das, was Paulus im 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14 entwickelt, und dazwischen ist ja dieses hohe Lied der Liebe, wo er sagt, und ich zeige euch einen noch besseren Weg, weil egal wie viele Gaben ihr habt, aber ihr habt keine Liebe, dann bringt das gar nichts. Deswegen, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist freundlich, die Liebe eifert nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie sucht nicht das Ihre. Sie denkt das Gute, sie glaubt das Gute, sie setzt sich für die anderen ein. Diese ganze große Gabenlehre, die wir finden in 1. Korinther 12 bis 14 und im Römer 12, was ich jetzt übersprungen habe, noch einmal, fasst Petrus zusammen in diesem ganz konkreten und sagt, dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. So, was sollen wir denn jetzt tun? Paulus macht uns Mut zum Entdecken. Wir dürfen uns um geistliche Begabung bemühen, das sagt er in 1. Korinther 14. Jaget der Liebe nach, die er in 1. Korinther 13 entfaltet hat, und bemüht euch um die Befähigung des Gottesgeistes, vor allem, dass ihr prophetisch reden könnt. Weil wenn wir von prophetisch reden, und damit ist nicht gemeint, irgendwas Irres vorauszusagen, sondern Worte zu sagen, die die Gegenwart und die Wahrheit und die Liebe Gottes hineinsprechen in eine Situation. Das ist echte Prophetie. Prophetie kann mal ein Zukunftselement haben. Das ist aber eher selten, sondern Prophetie im neutestamentlichen Sinne ist, dass Menschen so sprechen können. Und da steht ja in der Bibel, meine Töchter und Söhne, die Alten und Jungen, alle, sie werden prophetisch reden. Das heißt, so zu reden, dass Menschen spüren, Gott ist gegenwärtig und er spricht mich an, da wo ich bin. Und so ist das für uns eine Ermutigung, dieses Abenteuer der Geistesgaben einzugehen. Diesen Weg zu gehen, zu verstehen. Ich will verstehen. Vielleicht kannst du noch einmal das nachhören. Vielleicht kannst du diese Bibelstellen, die ich genannt habe, auch die ich nicht vorgelesen habe, Römer 12, vor allen Dingen ab Vers 6, aber auch den ganzen Kontext, zu lesen, zu studieren und sich zu fragen, welche Gaben hat Gott mir schon gegeben? Welche Gaben sind es, nach denen ich mich sehne, dass ich sie zum Einsatz bringen kann für andere? Verstehen, annehmen, einüben, auch das dürfen wir bei Begabungen, und anwenden. Wie geht es jetzt weiter? Ich sage, lass dich auf das Abenteuer ein. Sag nicht, okay, das ist so ein Teil des Christseins, das brauche ich nicht. Ja? Geistesgaben, das ist was für besondere Typen, dazu gehöre ich nicht. Lass dich drauf ein. Bemüht euch, so wie Paulus sagt, um die Geistesgaben. Weil es geht letztlich ja nicht darum, dass du noch eine Medaille auf deine Jacke dir tust oder dir noch irgendwie dir ein Juwel in dein Diadem tust. Sondern es geht ja darum, dass du Werkzeuge entdeckst und Werkzeuge entwickelst, mit denen du anderen dienen kannst. Also entdecke und entwickle deine geistlichen Begabungen und auch die natürlichen Begabungen, die du unter die Herrschaft Gottes stellst und die damit zu Geistesgaben im eigentlichen Sinne auch werden, und setze sie ein für andere, für dich selbst und für Gott. Und darum betet das nächste Lied, es ist ein altes Kirchenlied, und danach, wie gesagt, haben wir diese Phase, wo ich euch einlade, auch hier nach vorne zu kommen und euch einen Bibelvers oder etwas zu sagen, was euch Gott aufs Herz gelegt hat. Sprecht kurz, sprecht laut, so dass es jeder verstehen kann, und prüft es auch, ob es wirklich gut ist und uns andere aufbaut. Das nächste Lied betet darum, komm du Geist der Wahrheit, und da heißt es, gib uns die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit. Damit sind nicht irgendwelche militärischen Waffen gemeint, sondern genau diese Begabungen, mit denen wir Menschen dienen und die wir zum Einsatz bringen, ganz demütig, aber auch ganz selbstbewusst, weil Gott der Geber aller guten Gaben ist. Herr, wir loben dich und wir danken dir für Gaben, die du uns schenkst, und bitten dich, dass du jeden von uns und jede von uns auf diesem Weg des Abenteuers deines Geistes und der Gaben, die dein Geist schenkst, weiterführst, damit wir sie zum Einsatz bringen können für Menschen um uns herum, auch für uns selbst, aber auch für Menschen, denen wir dienen können, in deinem Namen. Amen.